Hallo und Salam. Ich bin Summer und ich heiße euch heute herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Islam ist. Wie im letzten spannenden Podcast geht es auch heute um das Thema Tod. Dafür spreche ich mit Dr. Katrin Klausing vom Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück über verschiedene Aspekte des Sterbens, über Bestattungen und besonders über das Trauern um einen verstorbenen Menschen. Liebe Frau Klausing, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und wir die Möglichkeit haben, über so ein sensibles und sehr wichtiges Thema zu sprechen. Herzlich willkommen.
Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich immer.
Ich würde gerne erstmal wissen, was die allgemeine Bedeutung von Tod im Islam ist.
Ich glaube, das ist eine menschliche Bedeutung, weil Tod jedem Menschen etwas angeht. Es gibt kein Ereignis im Leben, von dem man, also außer die Geburt, von dem man bei jedem Menschen sagen kann, dass ihn dieses Ereignis ereilen wird. Also jeder von uns wird den Tod schmecken. Deswegen ist das natürlich auch ein Thema, das im Islam eine Rolle spielt.
Also mich würden jetzt so zwei verschiedene Perspektiven auf die Thematik interessieren. Einerseits die äußerliche, also was um den Sterbenden oder die Sterbende herum passiert und was andererseits mit der sterbenden Person unmittelbar passiert. Also gibt es Besonderheiten im Sterbeprozess, die im Islam beachtet werden sollen? Also wenn man jetzt wirklich weiß, die Person liegt im Sterben und ist im Krankenhaus, was ist dann die Aufgabe der Angehörigen oder was sollten zum Beispiel auch Ärzte und Pflegepersonal beachten?
Ja, da gibt es zwei verschiedene Ebenen, glaube ich, auf denen man oder die man beachten muss, wenn man auf diese Frage antwortet. Ja. Und vor allem gibt es, sage ich jetzt mal, so diese religiöse Perspektive. Das ist eine theoretische, natürlich auch die praxisbezogene Perspektive. Eine Praxis, die mit Riten zu tun hat, die mit bestimmten Vorstellungen vom Sterben, von Würde zu tun hat, von Bedürfnissen des Sterbenden oder der sterbenden Person. Und dann gibt es die Perspektive oder so eine Ebene, wo oft Fragen kommen, was dann tatsächlich sozusagen im Alltag passiert mit Muslimen, die versterben und oder Muslime, die in ihrer Familie jemanden haben, der im Sterben oder im Sterbeprozess ist und sich auf das Sterben vorbereitet oder auch vielleicht begleiten oder auch gar keine Familie haben. Das sind so Fragen, die dann auch aus Institutionen kommen können, also die jetzt nicht nur Individuen haben in Bezug auf Umgang mit Sterben in der Familie, im engsten Kreis sozusagen, sondern die aus so der medizinischen Perspektive kommen. Also wie gehen Pfleger, vielleicht auch nicht muslimische Pfleger, mit einem sterbenden Muslim, mit einer sterbenden muslimischen Person um, mit den Menschen, mit der Familie drumherum. Da gibt es dann schon auch Besonderheiten, die auftauchen oder die oft zur Frage kommen, dann von Menschen, die mit Muslimen zu tun haben. Und das wären vielleicht so die beiden Ebenen, auf die ich vielleicht kurz eingehen wollen würde.
Ja, sehr gerne.
Und zwar diese religiöse Ebene der Riten rund um den Sterbeprozess, die sind vielleicht vielen Muslimen einfach bekannt aus ihrem einfach familiären Erleben heraus. Das sind Dinge, die man vielleicht schon mal mitbekommen hat oder die kommen ja auch vor, weil Menschen einfach in der Familie auch versterben, ob das ältere Menschen sind oder in plötzlichen Todesfällen. Hat das vielleicht jeder in der einen oder anderen Form schon mal erlebt. Und manchmal hat man ja Zeit, sich darauf vorzubereiten. Es gibt ganz ruhige Arten und Weisen zu sterben. Nicht, dass man sich das aussucht, aber dass das eben so passiert. Manchmal auch ganz plötzlich, wo dann andere Fragen im Vordergrund stehen. Und da gibt es eben so diese Form der Sterbebegleitung, die diesen Sterbenden im Fokus hat, seine Haltung im Fokus hat, seine Ermutigung im Fokus hat und seine Begleitung im Fokus hat. Und da spielen natürlich schon bestimmte Dinge eine Rolle. Zum Beispiel, dass es als wichtig erachtet wird, in der muslimischen Trauer oder Sterbebegleitung besser gesagt, den Sterbenden im Blick zu haben, also zu wissen, liegt dieser Mensch gerade im Sterben oder nicht. Es gibt bestimmte Zeichen, auf die man achten kann. Das sind jetzt keine spezifisch muslimischen Zeichen, sondern das ist natürlich etwas, was aus der Erfahrung herauskommt. Also dass man im Prinzip den Sterbenden oder den kranken Menschen, wenn er dann vor einem liegt, irgendwo im Blick hat, dass man sehen kann, Dieser Sterbeprozess, der wird jetzt eingeleitet. Das wird dann oft so beschrieben, dass die äußeren Gliedmaßen zuerst kalt werden, an Farbe verlieren und das so ein erstes Anzeichen dafür ist, dass so langsam die Seele dem Körper entweicht und dass dann das Sterben mehr oder weniger bevorsteht in den nächsten Tagen oder vielleicht sogar Stunden. Das setzt natürlich voraus, dass man bei dem Sterbenden ist, also dass der nicht alleine in diesem Prozess ist, sondern dass jemand um ihn herum ist, dass Menschen um ihn herum sind. Dann gibt es diesen Wunsch danach oder diese Idealvorstellung, dass Menschen sich verabschieden können, also dass Menschen Zugang zu dem Sterbenden haben, also Nachbarn, auch Verwandte, enge Verwandte entweder dabei sind oder noch einmal zu einem letzten Besuch kommen, sofern das möglich ist, dabei den Sterbenden Hoffnung machen sollen. Also man soll nicht, der Sterbende zum Beispiel Angst hat, ihm diese Angst verstärken. Man soll ihm auf sozusagen positive Hoffnung machen, auf das, was kommt. Also ihn nur an die Barmherzigkeit Allahs erinnern, ihn daran erinnern, dass er die Menschen, die ihm vorangegangen sind, treffen wird, dass er schön empfangen wird von Allah, also alle möglichen Dinge, die das Herz sozusagen erfreuen könnten, die eine Freude sozusagen oder eine Hoffnung eben wachsen lassen können beim Sterbenden. Dass man behutsam mit ihm umgeht, dass man ihn erinnert daran, an das Glaubensbekenntnis, nicht indem man ihm es aufzwingt, sondern indem man es ab und zu erwähnt. Also nicht ihm sagt, du musst jetzt das und das sagen, sondern indem man das in seiner Gegenwart erwähnt, Koran liest vielleicht. Dass man ihm sozusagen nahelegt, dieses Glaubensbekenntnis zu sprechen, aber nicht mit negativen Gefühlen oder ne negative Gefühle zu haben, wenn der Sterbende das nicht macht. Ne, weil es kann sein, er ist gerade beschäftigt mit Dingen, die wir nicht wahrnehmen, dass er das gerade nicht aussprechen kann oder was anderes eben gerade zu tun hat, sozusagen. Dann gibt es sowas ganz Konkretes, was da eine Rolle spielt, dass man es dem Sterbenden auch leicht macht. Also es ist oft so, dass Sterbende trockene Lippen haben, auch nicht mehr trinken und dass man die Lippen ganz leicht befeuchtet, sodass kein Durstgefühl aufkommt, weil das diesen Sterbeprozess erschweren kann. Also vor allen Dingen so auf so einer spirituellen Ebene. Dass man diese Dinge eben vorannimmt, dass man ihn in Richtung, solange das möglich ist, in Richtung Qibla legt, also auf die rechte Seite der Qibla zugewandt legt, wenn das möglich ist, also wenn es für ihn keine Erschwernis bedeutet. All diese Dinge haben immer sozusagen diesen Zusatz, dass es keine Erschwernis für den Sterbenden bedeuten soll. Es soll ihm nicht Schmerzen zufügen, es soll möglich sein für ihn. Ja, dass man ihn so bettet, dass es für ihn möglich ist, wenn er in einer liegenden Position gerade ist. Das sind so diese Dinge, die da eine Rolle spielen. Das bezieht sich auf den Sterbeprozess an sich.
Okay, und
Ja, bitte?
also ist es theoretisch gesehen erwünscht, dass auch viele Menschen an dem Sterbeprozess teilhaben und den oder die Sterbende begleiten?
Das ist so ein Punkt, der, glaube ich, oft für Irritationen sorgt, also
Ja.
vor allen Dingen kulturell auch für Irritationen sorgt. Also das ist zumindest, was ich so manchmal vermittelt bekomme oder auch an Rückfragen bekomme, wenn ich so Fortbildung mache für Mitarbeiter in Hospizen oder in palliativen Einrichtungen, Stationen, palliativversorgenden Einrichtungen und Stationen, dass sie manchmal so ja sehr ungewöhnliche Erfahrungen mit Muslimen im Sterbeprozess machen, wenn die im Krankenhaus liegen oder auf der Palliativstation vielleicht schon sind, dass einfach Muslime ungewöhnlich viel Besuch haben, auch in dieser Zeit. Und ich glaube, einmal hat das damit zu tun, dass es einfach unterschiedliche Vorstellungen vom Sterben gibt. Also die auch kulturell begründet ist, würde ich sagen. Nicht unbedingt nur religiös. Und wo dann so Welten so aufeinandertreffen, warum kriegen die jetzt so viel Besuch? Das ist doch ein ruhiger Prozess, das muss doch in Stille ablaufen und so weiter und so fort. Und dass Muslime tatsächlich auch so praktizieren, dass das, also es ist kein Muss, aber dass Leute sich verabschieden möchten von einem Sterbenden und es vielleicht auch diese Vorstellung gibt, dass der Sterbende das gerne möchte und das auch so kennengelernt hat. Und grundsätzlich würde ich sagen, dass dahinter was Gutes steckt, auch wenn das manchmal institutionell nicht umzusetzen ist. Also ein Krankenhaus, also jetzt gerade in Zeiten von Corona, ist das ja eine sehr, sehr schwere Einbuße. Die Muslime da vor allen Dingen mit ihren Traditionen und Gepflogenheiten bezahlen mussten, was das angeht. Aber auch sonst eben für Irritation sorgt, wenn da ganz, ganz viele Leute sind. Aber im Prinzip das Gute, was dahinter steckt, ist, dass eben dieses, wir nennen das vielleicht Abschied nehmen, stattfinden kann, auch tatsächlich stattfinden kann. Also ein Abschied nehmen zwischen zwei Personen. Wir gehen jetzt diesen Teil des Weges nicht mehr zusammen. Wir hoffen im besten Falle, dass wir noch viele Zeiten miteinander verbringen werden im Jenseits und gute Zeiten und im Guten zusammenkommen, in guter Gesellschaft zusammenkommen, aber diesen Weg in dieser Dunja, da verabschieden wir dich jetzt und du verabschiedest dich von uns. Und ich glaube, dass in einer Idealform hat das seinen Platz im Sterben, dieses Abschiednehmen. Und ist was ganz, ganz Wichtiges, was eine große Rolle spielt. Und da kann natürlich eine Rolle spielen, dass man sich gegenseitig vielleicht auch Dinge verzeiht, also dass bestimmte Lasten auch in dem Moment genommen werden, dass man echt voneinander Abschied nehmen kann, dass man diese Chance gehabt hat. Also ja, das würde ich schon sagen, dass das einen ganz großen Platz spielt. Unabhängig von muss sein, darf sein, ist verboten oder sowas von diesen Kategorien, in denen wir oft denken, wenn wir so von religiösen Praktiken sprechen.
Ja. Und wenn die Person dann tatsächlich verstorben ist, passiert dann? Also gibt es da auch Konflikte oder vielleicht muss man es nicht unbedingt Konflikte nennen, sondern vielleicht auch einfach Gegensätze in der in den Ritualen. Also zum Beispiel, was die Waschung angeht, was die Beerdigung angeht.
Ja, ich kann ja vielleicht mal so einen Durchlauf machen, also was man dann mit einem Verstorbenen, mit einer Verstorbenen macht. Und zunächst einmal ist es so, dass man diesen Körper im Auge behält, also was viele vielleicht auch noch von früher kennen, also auch religionsübergreifend kennen, ist, dass man den Kiefer zusammenbindet, dass man den, also um sozusagen der Leichenstarre vorzubeugen, also wenn der Mund zum Beispiel geöffnet ist, fällt dann auf und dann kriegt man den irgendwann nicht mehr zu, ne, wenn die Leichenstarre einsetzt, und dass man das halt schon mal zubindet, damit der Mund geschlossen ist, dass man die Augen schließt, sanft die Augen schließt, dass man den dass man den Verstorbenen entkleidet, also dass man ihm so sperrige Kleidung abnimmt und dann schon bedeckt, also der soll nicht nackt da liegen, sondern dass man ihn bedeckt. Und hat zum Hintergrund, dass also vor allen Dingen an dem Binden des Kiefers und dem Schließen der Augen sieht man das oder kann man das erkennen, dass sozusagen auch die Schönheit, also diese ästhetische Wahrnehmung und Haltung des Verstorbenen wichtig ist. Dass man ihn so schön, wie er ist, eben auch erhält, sozusagen. Also, dass man ihn nicht in dieser Leichenstarre in irgendeinem entwürdigenden Zustand überlässt, sondern dass man ihn so würdevoll, wie es eben geht, eben bewahrt, weil er das selber nicht mehr machen kann. Er hat jetzt keine Kontrolle mehr über seine Kiefer, seine Muskeln und dergleichen. Das ist sozusagen dann den Lebenden überlassen, sich darum zu kümmern. Und das bezieht sich eigentlich auf alle Handlungen, die dann jetzt noch folgen, bis der Verstorbene dann im Grab liegt und begraben worden ist. Man legt dann die Hände an die Seite des Verstorbenen, also man faltet die nicht über die Brust über den oder über den Bauch. Das hat damit zu tun, dass man nachher die Waschung noch vollziehen wird und das dann in der Leichenstarre eben nicht mehr aufzulösen ist. Und das ist auch tatsächlich eine Praktik, die, glaube ich, auch hier in Deutschland noch sehr weit verbreitet ist, auch das einfach automatisch zu machen bei dem Verstorbenen, egal welcher Religionszugehörigkeit der Verstorbene ist, dass man die Hände einfach eben faltet über den Bauch. Das ist so ein Automatismus, glaube ich, der da zustande kommt. Und das würden Muslime oder würden Muslime oder bei einem muslimischen Verstorbenen würde man das nicht machen, sondern an die Seite legen. Ja, und dann würde man auch direkt zur Waschung übergehen. Also es ist grundsätzlich bevorzugt, den Verstorbenen schnell zu waschen, vorzubereiten und dann zu begraben. Das hängt ganz oft in der Praxis von einigen Freigaben ab. Manchmal muss das, also jetzt gerade in diesen Zeiten, das Gesundheitsamt oft diese Freigabe ermöglichen. Das heißt, ein Verstorbener liegt dann womöglich noch für längere Zeit in einer, ja, in einem Aufenthaltsort, wird gekühlt. Manchmal müssen dann auch verschiedene pathologische Untersuchungen auch erst noch erfolgen, sodass das eben nicht sofort passieren kann. Aber in der Regel würde man das so schnell wie möglich machen. Das ist so der Idealanspruch. Dann bereitet man den Verstorbenen eben vor für die Waschung. Die Waschung, das müssten in der Regel mehrere Personen machen, gleichen Geschlechts, um es kurz zu machen. Und in idealer Weise nahe Familienangehörige, die das machen. Ganz oft ist das aber nicht so. Das macht dann jemand, der sich damit auskennt und das öfters macht. Und man auch hier wieder spielt bei diesen Riten eine Rolle, dass man Rücksicht nimmt auf den Verstorbenen. Also keine mechanische Abfertigung sozusagen vornimmt, sondern zum Beispiel ist es empfohlen, körperwarmes Wasser zu nehmen. Also nicht zu kalt, nicht zu heißes Wasser zu machen, weil man davon ausgeht, dass der Tote das spürt. Es ist immer noch sein Körper. Es ist immer noch, die Seele ist getrennt davon, aber er bekommt mit, was mit ihm passiert sozusagen. Und man will keinen Schaden anrichten. Und so soll man mit diesem Körper eben umgehen, dass man den wäscht wie seinen eigenen im Prinzip. Und das ist eine Waschung, die man vornimmt, weil der Verstorbene die eben nicht vornehmen kann. Ja, das ist das letzte Gebet, was auf ihn verrichtet wird. Und da wird eben nochmal sozusagen die Gebetswaschung vorgenommen. Und zwar die große Gebetswaschung und also in Kombination mit der kleinen, weil der Tod oder das Sterben an sich etwas ist, was diesen Zustand aufhebt. Das heißt, man macht eine Komplettwaschung, die man vornimmt. Also wäscht den Toten in der Regel mit mehreren Personen, weil man ein bisschen hin und her wenden muss, geht sanft mit dem Körper um und dann wickelt man in die verschiedenen Leichentücher, nennt man das, in verschiedenen Tücher ein. Auf eine bestimmte Art und Weise werden die gebunden und gewickelt. Und dann wird der idealerweise mit diesen Tüchern zum Grab getragen von der Trauergemeinde, die ihn dahin trägt, auf Händen. Und ihn dann in das Grab niederlässt und dann, beziehungsweise vorher noch das Gebet, jetzt habe ich das übersprungen, ihn dann erstmal das Gebet vollzieht vor ihm, das ist auch eine Trauergemeinde, die das macht, und ihn dann nach dem Gebet eben auf Händen zum Grab trägt, ihn das Grab niederlässt, auch wieder hier Vorsicht walten lässt, also ihn in das Grab hinein begleitet und hineinlässt. Das ist eine körperliche Arbeit, die da die muslimische Gemeinde vollzieht. Das machen in der Regel Männer oder es machen Männer. Und dann wird sozusagen der Tote begraben. Ja, und dann ist sozusagen dieser Teil abgeschlossen.
Sie haben uns jetzt ganz viel über den toten Körper erzählt, also was mit dem Körper passiert. Was passiert mit der Seele, die ja weiterlebt, die ja nicht stirbt?
Ja, es gibt also verschiedene Hinweise darauf, dass einen ganz wichtigen Punkt, den haben Sie genannt, ist, dass man, dass Muslime davon ausgehen, beziehungsweise Muslime glauben, dass die Seele eine ewige Schöpfung ist, also dass sie kommt in die Welt und ist dann für die Ewigkeit geschaffen. Ja, also die Menschen sind dafür geschaffen, ewig zu leben. Und es eben diese Vorstellung gibt, dass dieser Teil in der Welt, in der wir jetzt leben, ein Abschnitt ist, einer von mehreren Abschnitten ist, in dem diese Seele oder ein Zustand unter vielen, besser gesagt, ein Zustand unter mehreren ist, in dem diese Seele sich befindet. Es gibt einen davor, nämlich vor der Geburt oder auch vor der vor der Entstehung im Mutterleib gibt es eine Etappe, dann wird die Seele dem Embryo an einem bestimmten Zeitpunkt eingehaucht. Das ist die nächste Etappe. Dann kommt die Geburt und damit beginnt das Leben in dieser Welt, in der Dunja sozusagen. Das ist die dritte Etappe. Dann gibt es die vierte Etappe, das ist das Leben im Grab. Und dann gibt es die nächste Etappe, das ist dann sozusagen mit dem, mit dem Tag der Auferstehung, das Leben im Jenseits, hoffentlich für uns alle im Paradies, die stattfindet. Und dadurch, dass die Seele existiert und nicht zum, also nicht wie der, wie der, wie dieser Körper, den wir sozusagen im Mutterleib, in dem wir in den Mutterleib eingehaucht worden sind, materiell vergeht, gibt es eben auch diese Vorstellung, dass der Verstorbene Dinge wahrnimmt. Ich habe das eben schon mal so angesprochen im, im Laufe dieses, dieses Waschungsprozesses, dass man eben Vorsicht walten lässt, weil der Verstorbene Dinge spürt. Wir wissen nicht wie, keiner von uns ist zurückgekommen und kann das faktenbasiert berichten, sozusagen, hey, so hat es sich angefühlt, als ihr mich gewaschen habt und so weiter und so fort. Wir haben eventuell Zugang zu manchen Realitäten durch Träume, aber das sind keine, das ist sozusagen keine Empirie, auf die wir uns stützen können. Ja, das sind sozusagen nur Dinge, die wir eben aus Überlieferungen und Offenbarung wissen, auf die wir da aufgrund dessen zugreifen können. Ja, und da ist eben diese Vorstellung, der Tote merkt Dinge oder spürt noch Dinge, der hört noch Dinge. Deswegen ist es beliebt, eben all diese Riten zu vollführen und die würdevoll zu vollführen. Man merkt das auch, Muslime haben das irgendwie so intus, auch wenn die das vielleicht nicht formell gelernt haben, wenn man mal auf Beerdigungen gewesen ist oder bei Waschungen dabei gewesen ist, das ist oft ein sehr, also wie ich das erlebt habe, ein sehr liebevoller Prozess, der da stattfindet, auch für mich sehr ja, auch ergreifend oft, mit was für einer Behutsamkeit ein Mensch in diese Leichentücher gepackt wird, irgendwie eine Totenwäscherin, bei der ich das gelernt habe, diese Totenwäsche, die mir das gezeigt hat, die hat immer gesagt, irgendwie so, ja, und schau mal, immer wenn dann so die Waschung fertig war, schau mal, es ist immer so, sie sehen immer schöner aus danach, die leuchten so, das Gesicht leuchtet so und jetzt, wenn wir sie dann eingewickelt haben, sieht sie aus wie ein Bonbon, so richtig schön verpackt, jetzt immer so, die hat so darum gehabt, wie ein Bonbon, so richtig süß, jetzt haben wir sie vorbereitet für die, ihre Begegnung, die schönste Begegnung in ihrem Ablauf, sie begegnet jetzt ihrem Herrn und inshallah wird sie sozusagen in ein weites, erleuchtetes Grab hinabgelassen. Und es gibt so interessante und das zeigt einfach viel von dieser Vorstellung, wie Muslime umgehen mit dem Tod und wie sie sich vorstellen, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Und es gibt so ein paar Gebete auch, die überliefert sind vom Propheten Sallam, in dem er, in dem zum Beispiel bei Beerdigung bestimmte Gebete gesprochen werden. Und das, die deuten auch so darauf hin, dass die Toten etwas mitbekommen in ihrem Grab. Also dass man zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, ne, dass man darum bittet, dass dem Verstorbenen dieser Aufenthalt im Grab zu einem weiten, erleuchteten Aufenthalt gemacht wird, zu einem erleichterten Aufenthalt gemacht wird, dass man darum bittet, dass er hier eine bessere Familie findet, als die, die er verlassen hat, also die er hinterlässt, einen besseren Ehepartner findet oder Partner findet als den oder die, die er hinterlassen hat, dass er eine bessere Familie findet, bessere Verwandtschaft, bessere Nachbarn findet, als die, die er hinterlassen hat. Und das deutet so darauf hin, dass es dass Tote untereinander miteinander zu tun haben und auch mitbekommen, was man ihnen sagt. Man sagt zum Beispiel auch am Grab, das ist eine weitere, Praxis, die man kennt aus der Überlieferung, ist, dass man dem Toten etwas vorsagt zum Beispiel, also wenn man sagt, du triffst jetzt diese Engel, die dich befragen werden im Grab, ja, die dich befragen werden nach deiner Religion, nach deinem Propheten, nach deinem Buch, nach deinem Herrn, und dass man ihm das vorsagt, also dass man vor diesem Grab steht und sagt, du Verstorbener mit Namen oder du Verstorbene mit Namen, wenn du gefragt wirst, wer dein Herr ist, dann antworte Allah und so weiter, ne? Dass man ihm das vorsagt. Und das deutet ja darauf hin, dass man dass es diese Vorstellung gibt, dass der Verstorbene das hören kann.
Ja.
Und das sieht man ja auch in so bestimmten Riten. Ich finde das total interessant. Also Muslime machen das einfach. Und auch ganz unterschiedliche Muslime machen das und haben irgendwie so eine Gräberkultur auch, die weiterlebt. Es gibt das älteste muslimische Grab in Hannover. Ich habe eine Zeit lang mal in Hannover gelebt. Und das älteste muslimische Grab in Deutschland ist tatsächlich in Hannover. Das sind zwei Gräber. Das sind Gräber von sogenannten Beutetürken, die auf dem Neustädter Friedhof liegen. Und die Grabsteine sind da auch sichtbar. Und man muss da mal hingehen zu bestimmten Zeiten. Und dann findet man da Leute, die Koran lesen zum Beispiel. Also ich bin da einmal vorbeigelaufen, da war ich irgendwie, das war sogar an einem Wochenende, bin ich relativ früh morgens zu einer Fortbildung nach Hannover gefahren mit dem Zug, hatte noch eine halbe Stunde Zeit, das war in der Nähe davon, und dann bin ich da hingegangen, einfach nur so, ich gehe da auch gerne hin zu diesen Gräbern, und dann hatte ich irgendwie gesehen, da standen, ich musste mich im Prinzip anstellen, weil die Leute, da waren halt einige Leute aus dieser Community, aus der muslimischen Community dort, die da hinkommen, sonntags morgens und da die Fatiha lesen, so. Und das ist was, was man auch empfiehlt, ne? Also dass man Verstorbene besucht und ihnen auch was sozusagen übergibt, schenkt, was ihnen den Aufenthalt im Grab leichter oder schöner macht oder verziert oder schmückt. Und es ist auch eine Empfehlung vom Propheten, Gräber zu besuchen. Nicht nur für die Verstorbenen, sondern auch, also vor allen Dingen für sich selber, weil es eine Art Erinnerung ist an das eigene, an die eigene Zukunft. Weil jeder, der noch nicht verstorben ist, sterben wird.
Ja, dann würde ich jetzt gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Beerdigung und damit zusammenhängend auch auf das Thema Trauer und Abschied nehmen.
Mhm.
Es wird ja oft gesagt, dass Frauen nicht an Beerdigungen teilnehmen sollen. Ist das wirklich explizit so gedacht? Inwieweit dürfen Frauen auch direkt vor dem Grab bei der Beerdigung stehen, wenn es zum Beispiel die verstorbene Mutter ist oder auch der Ehemann? Da möchte man, also da möchte ja jeder auch einfach direkt dabei sein und noch diesen letzten Moment miterleben, in der die geliebte Person endgültig nicht mehr auf der Erde sein wird.
Es ist so, grundsätzlich kann man sagen, es gibt in Rechtsschulen dazu unterschiedliche Haltungen. Es gibt tatsächlich diese Haltung oder diese Meinung, dass es Frauen die Teilnahme am Trauerzug und der Beerdigung untersagt ist, eventuell sogar beim Totengebet. Und das wird auch so praktiziert in Kulturen, in denen dann diese Meinung sozusagen vorherrschen. Also man kennt das aus Gemeinden auch in Deutschland, dass das im Prinzip die Standard, Haltung ist, die sich dann auch kulturell durchgesetzt hat. Das heißt nicht, dass Frauen nicht an diesem Trauerprozess oder an diesem Beerdigungsprozess teilnehmen. Das etablieren sich dann oft andere Orte. Oder gibt andere Riten, die sich dann etabliert haben, die dann natürlich auch Frauen sehr stark mit einbeziehen. Also so dass, so wie ich das einfach aus meinem Erleben so mitbekommen habe, dann auch nicht unbedingt in denen, die damit sozusagen ihren Frieden gefunden haben oder auch einfach sich so aufgewachsen sind, sich nicht ausgeschlossen fühlen aus einem Trauerprozess oder sich etwas beraubt fühlen. Gibt aber auch die andere Meinung, also ich habe durchaus schon an Totengebeten teilgenommen. In Mekka und Medina macht man das standardmäßig, da beten alle mit an diesen Totengebeten, die bei Pilgerfahrten stattfinden. Auch hier in Deutschland habe ich schon teilgenommen, sozusagen an allem, was tatsächlich etwas ist, was ich nie gesehen habe, dass Frauen das machen und wo ich auch nie gelesen habe, dass das vorgesehen ist, sind diese körperlich doch sehr anstrengenden oder fordernden Abschnitte einer Beerdigung, nämlich das Tragen des Leichnams und das Begraben dann. Also da braucht man schon, also da braucht man einfach eine gewisse Kraft. Und das ist auch vielleicht eher aus der Perspektive der Verpflichtung zu sehen, nicht des Verbots, sondern der Verpflichtung. Und dazu sind tatsächlich Männer verpflichtet. Und das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass man dem Toten eine bestimmte, und so kann ich mir das auch ganz gut erklären, eine bestimmte Wertschätzung entgegenbringt. Und kulturell ist das so, dass bestimmte Ämter, bestimmte Positionen innerhalb einer Gesellschaft, vor allen Dingen öffentliche, von Männern meistens bekleidet werden. Und auch körperliche Kraft eher bei den Männern vorzufinden ist als bei Frauen. Und ich glaube, das auch nicht nur historisch gesehen. Und dass der Tote eben von den Angesehenen in seiner Umgebung sozusagen die letzte Ehre erwiesen bekommt. Und Muslime machen das auch. Also man sieht das auch sehr stark. Also ich habe das nie gesehen, dass das anders praktiziert wurde.
Jetzt nochmal theologisch betrachtet, inwieweit ist denn Trauern überhaupt erlaubt? Also ist das ein Zeichen von einem schwachen Glauben oder wird auch erwartet, dass man trauert, weil ja auch schließlich ein Mensch von einem gegangen ist? Also gibt es dann auch einen bestimmten Raum, den ein Mensch einnehmen darf, um einen verlorenen Menschen zu trauern? Oder wird erwartet, dass man direkt weiterlebt?
Ja, auch hier gibt es so verschiedene Blickwinkel, aus denen man das betrachten kann. Es gibt so eine theologische Perspektive, dann gibt es eine kulturelle Perspektive, es gibt bestimmte Praktiken, vielleicht auch spirituelle Praktiken, die jetzt vielleicht normativ-theologisch gar nicht so einen großen Raum haben, weil man sich da vielleicht eher um bestimmte Riten oder sowas schriftlich kümmert. Es kommt immer darauf an, welches Register man so zieht. Und dann findet man natürlich im Islam ganz viel, ne? Also es gibt zum Beispiel Abhandlungen darüber, welche Duas oder welche Gebete sozusagen beliebt sind, welche Form der Trauer oder sagen wir es lieber nicht Trauer, sondern welche Form der Klage von denen abgeraten wird, welche Form der Klage besonders beliebt ist. Und dann gibt es, das sind sozusagen so eine Art von Literatur, die man findet. Dann gibt es Literatur, die ist gerade so in so Pandemiezeiten wahrscheinlich auch sehr stark aufgekommen. Also wenn viele Säuglinge verstorben sind in bestimmten Jahrhunderten, also zu Pestzeiten zum Beispiel, wo Gelehrte so Abhandlungen darüber geschrieben haben, über den Umgang, also auch schon in dem, was wir jetzt in unserer Perspektive Mittelalter nennen, ja, über den Umgang mit dem Versterben von Kindern, also von eigenen Kindern. Das gibt so Trost, ja, so Trost, Texte, die solche Phänomene mit begleiten, ne? Also wo besonders viele Kinder dann auch gestorben sind, zum Beispiel in Zeiten von Pest und so. Muss man immer gucken. Also man muss immer schauen, wo schaue ich eigentlich gerade, in welchem Literaturgenre bin ich unterwegs, ja? Also wenn ich jetzt in einem Genre unterwegs bin, was weiß ich nicht, was ist so zu beachten, aus der Rechtsperspektive, also aus der Fiqh-Perspektive, dann werde ich natürlich schon finden, ja, es ist nicht erlaubt oder es ist stark verpönt, laut zu klagen, laut zu schreien, laut zu weinen, also im Prinzip so diese so Klagebeschäftigte, die viele Traditionen oder viele Kulturen kennen das, die bei Begräbniszügen mit auftauchen. Das ist so eine bestimmte Vorstellung, die sozusagen das gibt es ja auch richtig auf eine professionelle Art und Weise, dass Leute angestellt werden dafür oder diese Rolle zugeschrieben bekommen, die den Status einer Person besonders zur Schau tragen sollen. Das sind so Praktiken, die eher nicht beliebt sind in der islamischen Tradition. Das findet man natürlich in solchen Texten. Auch so die Trauerphase, die vorgeschrieben wird, die manchmal vielleicht, ja, so, wenn man die nur aus dieser rituellen Perspektive betrachtet, manchmal so ein bisschen lebensfern erscheint, ne? Sondern zum Beispiel sowas steht wie die Trauergemeinde oder die Trauernden, bis auf einzelne Ausnahmen, sollen nicht länger als 3 Tage trauern. Was heißt das? Wenn das in so einem Fürre-Buch steht, dann heißt das, so nach 3 Tagen, also die Leute sollen schnell Besuche machen, also Trauerbesuche machen und den Hinterbliebenen ihr Beileid bekunden, Essen vorbeibringen, sozusagen dieser Trauer ihren öffentlichen Raum geben und danach geht das Leben weiter. Das heißt aber nicht, dass ich sozusagen mein Gefühlsleben nach 3 Tagen abschließe. Das ist auch gar nicht der Sinn eines solchen Textes. Ja, also der Text beschreibt sozusagen Handlung, auch gesellschaftliche oder gemeinschaftliche Handlung und setzt denen auch Grenzen, die vielleicht auch manchmal ganz gesund sein können. Und gibt diesem Trauerprozess ja dadurch einen Raum, den er auch haben muss, also den die Gemeinschaft auch pflegen muss. Ne? Wohingegen dann ein anderes literarisches Genre wie diese Trosttexte, man kennt die von Suyuti zum Beispiel, ein großer Koran-Exeget, also ein sehr bekannter Koran-Exeget, der solche Trauertexte oder Trosttexte für den Verlust eines Kindes zum Beispiel in frühen Jahren geschrieben hat. Die sind einfach aus einer Perspektive, die sind aus so einer Perspektive, aus so einer ganzheitlicheren Perspektive. Da geht es eher weniger darum, was habe ich wann wie zu tun und wann ist das Recht des Verstorbenen sozusagen erfüllt, wenn ich ihn so gewaschen habe, so begraben habe, sein Erbe verteilt habe und so weiter und so fort. Also diese ganzen materiellen Dinge geregelt habe, die ja auch zu einem vernünftigen Trauerprozess dazugehören, sondern wie kann ich dieses Gefühlsleben, das mit starker Trauer oder einem großen Verlust vielleicht auch einhergeht, betreuen. Und das hat durchaus, also in seinen Platz im Islam, nicht nur durchaus, sondern es hat seinen Platz im Islam. Es kommt darauf an, worauf wir gucken. Und ich glaube, ganz oft, bestimmt auch innermuslimisch, gibt es einfach einen sehr, sehr starken Fokus auf diese Rechtstexte, die ihren Platz haben, die ihre Berechtigung haben, die nicht per se rigide und vielleicht auch lebensfremd sind, sondern die eben einen bestimmten Bereich abdecken. Und wir haben aber oft so einen Fokus darauf, auch in unseren Gemeinschaften, sodass mit Trauer es manchmal, glaube ich, nicht so einen ganz gesunden Umgang gibt. Also, und vielleicht auch nicht so eine gesunde Umsetzung, finde ich, von manchen Maßgaben. Also wenn man zum Beispiel sagt, es gibt zum Beispiel diese Überlieferung vom Propheten, an der kann man das ganz gut sehen, dass also der Prophet selber, hat ja auch Kinder im frühen Alter verloren, hat diese begraben, also entweder im Säuglingsalter oder auch schon als Erwachsene, hat er mehrere seiner Kinder selber zu Grabe getragen, also ein sehr schweres Schicksal getragen. Und bei dem Begräbnis seines jungen Sohnes ist er weinend gesehen worden und von seinen Gefährten angesprochen worden darauf, auf dieses Weinen, auf diese Tränen. Du weinst, Prophet? Also dahinter steckt so die Verwunderung, du bist doch der Gläubigste unter uns und der Zufriedenste unter uns mit der Bestimmung Allahs und du bist der Prophet. Wie kannst du jetzt sozusagen weinen, also sozusagen so ein Gefühl zum Ausdruck bringen, was vielleicht auch eine negative Konnotation hat. Und er antwortet darauf mit so sinngemäß, dass das Herz empfindet die Trauer und die Augen vergießen Tränen und die Lippen oder der Mund sagt nichts anderes außer das, was Allah gefällt. Und das ist eigentlich nur so eine sehr menschliche Art und Weise, mit Trauer umzugehen, nämlich nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu bejahen, dass das Herz Dinge empfindet, auch wenn der Kopf weiß oder sich über bestimmte Dinge im Klaren ist. Also wir als Muslime, keiner von uns sagt, ich bin unzufrieden mit dem, was mir gerade passiert, ja, weil wir wissen ja, also als Muslime, auch als Menschen wissen wir, wir werden alle sterben, wir können den unseren Todeszeitpunkt nicht bestimmen, wir wissen den vorher nicht. Wir wissen nicht, ob uns ein langes Leben oder ein kurzes Leben beschieden ist. Wir wissen all diese Dinge, das sind theologische Wahrheiten sozusagen, da können wir gar nicht widersprechen. Und wir sagen auch, wir glauben an die Barmherzigkeit Allahs, wir glauben an seine Weisheit, wir glauben daran, dass das, was er für uns bestimmt hat, das Richtige ist und auch das Gute für uns ist, also aus einer Barmherzigkeit heraus geschieht. Aber gleichzeitig nimmt diese Aussage des Propheten zur Kenntnis und bejaht auch, dass unser Herz nicht nur manchmal, sondern oft einfach nicht da ist, wo der Kopf ist. Also wo wir gesagt haben, vom Verstand her, ja, dem stimme ich zu, sondern der nimmt zur Kenntnis, dass das vielleicht ein Weg ist, den das Herz auch erstmal gehen muss, damit wir da ankommen, wo wir sein wollen, in unserer Zufriedenheit mit Allah und mit seiner Bestimmung. Und ich glaube, das ist ja im Prinzip eine sehr schöne und menschliche Art und Weise, damit umzugehen. Also Trauer zulassen, also diese Gefühle zuzulassen und insofern auch diese Gefühle zu pflegen, sich selber zu respektieren und denen ihren Raum zu geben und eben diesen Raum zu geben, zu sagen, diese Gefühle habe ich und ich sehe die und ich fühle die und ich lasse die auch raus, die Tränen fließen und der Schmerz ist da, aber das, was ich, diese Grenze, die ich dem gebe, ist, dass ich mich von diesen Gefühlen nicht dahin bringen lasse, mir meinen Glauben oder meine Beziehung zu Allah dadurch eintrüben zu lassen, sondern das als Weg zu ihm zu sehen. So sehe ich das oder so verstehe ich das. Ja. Und von daher denke ich, da kann man viel davon lernen und das kann man, darüber kann man viel nachdenken, inwieweit man vielleicht auch einen anderen Umgang mit Trauer und eine andere Kultur mit Trauer in manchen religiösen Ausprägungen vielleicht pflegt oder lernt oder sich aneignet, der näher an dem tatsächlichen Fühlen von Menschen ist, wenn sie Verluste erleiden.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, um auch zu zeigen, dass Trauer kein Zeichen von Schwäche ist oder auch von davon, dass man den Verlust dieses Menschen nicht akzeptiert, aber dass man eben auch trotzdem ein Mensch ist, der Gefühle hat und der Verlust eines Menschen ist immer damit verbunden, dass man Schmerz empfindet und trauert. Ja. Und wichtig ist, glaube ich, auch das zuzulassen, damit es auch Teil des eigenen Lebens werden kann. Man lebt ja auch mit dem Schmerz weiter.
Ja, und auch vielleicht zuzulassen, dass sowas wie Schwäche ein menschlicher Zustand ist, also zum Menschlichsein gehört. Wir denken oft, ein starker Iman und starker Glaube heißt, ein Mensch aus Stahl zu sein. Und das ist, ich glaube, einfach grundlegend falsch. Das ist auch, glaube ich, was Modernes, mal wieder. So dieser, weiß ich nicht, so sich zu wünschen, so einen Lotus-Effekt irgendwie zu verkörpern. Also, dass alles an mir abperlt und dass das starker Glauben wäre, wenn ich der immer lächelnde, gut draufseiende, happy-schnappy Supermuslim bin. Aber das ist, also, ich glaube, das hat einfach nichts mit Menschsein zu tun. Also, wir sind keine Roboter und das ist auch gar nicht das, was von uns verlangt wird. Also, der Mensch ist schwach erschaffen. Das steht im Koran. Also, wir sind schwach und in dem Moment erfahre ich Schwäche vielleicht am eindrücklichsten. In dieser Konfrontation mit körperlicher Schwäche, mit körperlichem Vergehen eines geliebten Menschen, auch vielleicht bei mir selber, das ist nicht nur. Das ist nicht nur eine Prüfung und das ist auch nicht nur so eine Ausnahmesituation, sondern das sind wir. Also ja, also das ist einfach so eine Sache, für die würde ich wirklich gerne plädieren. Dieses schwach sein können und schwach sein dürfen und auch schwach sein müssen, um Mensch zu sein, um Muslim zu sein, dass man das akzeptiert. Also wir leben da einfach in der falschen Kultur, glaube ich, zurzeit. Also und zwar nicht nur als Muslime, sondern grundsätzlich, dass wir diese Stärke Kraft ideal haben, das glaube ich einfach nichts mit unserer Existenz wirklich zu tun hat eigentlich.
Ja, es gibt auch Beispiele aus der Prophetengeschichte, dass Menschen, die ihre Ehefrau, also dass Prophetengefährten, deren Ehefrau zum Beispiel verstorben ist oder deren Ehemann verstorben ist, dass die so getrauert haben, dass sie auch kurz darauf verstorben sind, also einfach auch aus Trauer und vor lauter Schmerz. Und es waren sehr gläubige und starke Menschen und trotzdem, also das steht ja in keinem Widerspruch zueinander.
Nein, das gehört dazu. Ich glaube, das ist Teil dessen. Und das ist was, was wir, was uns heutzutage als moderne Geschöpfe total schwerfällt, weil wir ja in einer Kultur leben, in der Stärke, Power, Schönheit, Jugend, Gesundheit, einfach an Platz Nummer 1 stehen und wir so ein Ideal haben, was einfach nicht erreichbar ist. Es gibt eine Überlieferung zu einer späteren Ehefrau des Propheten, Umm Salama, die auch viel erlebt hat in ihrem Leben, durch viele, also eine schwere Auswanderung mitgemacht, mehrere, also zwei schwere Auswanderungen, einmal nach Abessinien und dann nach Medina mitgemacht hat, der ihr Kind weggenommen wurde von ihrem Stamm, die ihren sehr geliebten Mann Abu Salama verloren hat, also als sie noch eine junge Familie waren und darum auch sehr stark getrauert hat, weil sie ihn einfach eben sehr, sehr geliebt hat und er ein sehr, sehr guter Ehemann gewesen ist. Und der dann ein Bittgebet vom Propheten nahegelegt wurde, das doch zu sagen in diesem Fall, und sie das abgelehnt hat, also sie sich, also nicht abgelehnt hat, aber sie darüber berichtet, dass sie das nicht sagen konnte, weil sie sich den Effekt nicht vorstellen konnte. Also das Gebet geht so, dass man sagt, dass das ist ja etwas, was Muslime oft sagen, wenn jemand verstirbt, dass man sagt, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, also dass man sozusagen sich nochmal vergewissert und nochmal bestätigt mit dieser Aussage, wir gehören zu Allah und zu ihm kehren wir zurück. Das heißt, das Leben gehört nicht mir, die Menschen gehören nicht mir, sondern die gehören Allah und er hat das einfach zurückgenommen. Und wir kehren zu ihm zurück, also es ist eine schöne, sozusagen eine schöne Reise. Und dann kommt eben dieses Dua, dass man dann sagt, das, so sinngemäß dann eben Allah darum bittet, in diese Prüfung, in diese Notlage Belohnung zu legen und aus diesem Verlust einen besseren Ersatz hervorgehen zu lassen. Das ist jetzt ein bisschen holprig übersetzt. Und sie das halt nicht, sie sagt, ich konnte überhaupt nicht vorstellen, also ich habe das dann irgendwann gesagt, aber konnte mir nicht, also wie kann man Abu Salama ersetzen? Also ich habe schon das Beste gehabt, also da gab es keinen Ersatz jetzt sozusagen. Und sie hat halt später den Propheten Sallam geheiratet. Ich finde einfach aus dieser Konversation, ich meine, man kann viel daraus lernen, Umgang mit Trauer, Liebe, all diese Dinge. Und auch Vertrauen in Allah, weil sie letztendlich dann natürlich diese Bitte ausgesprochen hat, aber auch diesen Zweifel im Kopf hatte, wie, also ich habe ja das Beste schon gehabt, also da kann ja jetzt nichts Besseres kommen. Also sie hat so ihre Perspektive so, so deutlich gemacht. Und ich meine, das sind Leute, mit denen verbringen wir, also sie gehört zu den Müttern der Gläubigen, also zu denjenigen Frauen, die Mentorinnen der Gläubigen sind. Also da kann man ja nicht sagen, wer bist du? Glaube endlich stärker. Wie kannst du zweifeln daran? Sag das und. Was wir vielleicht manchmal untereinander uns in so schweren Phasen dann an die Köpfe hauen. Barmherzigkeit tut da, glaube ich, sehr gut.
Ihre letzten Worte haben mich wirklich sehr berührt, Frau Clausing. Ich habe heute wieder einen ganz neuen Blick auf das Thema Tod und Sterben gewonnen. Und vor allem habe ich gelernt, dass Trauern etwas sehr Menschliches ist und dass Trauer und Glaube kein Widerspruch zueinander sind. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Aspekt bei diesem Thema. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Expertise und für dieses wunderschöne Gespräch. Herzlichen Dank und bis bald. Ich hoffe, jeder von euch da draußen, der sich diesen Podcast angehört hat, konnte etwas Schönes daraus mitnehmen. Und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal.